Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann, einen Gottesdienst heute Morgen mit euch feiern darf. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich hier war. Ich glaube, am ersten Advent war das. Und danke auch, dass ich, wenn ich hier bin, euch immer auch so ein bisschen mit reinnehmen darf in das, was uns bewegt beim Christlichen Hilfsbund in unserer Arbeit. Ich will heute Morgen auch wieder so ein kurzes Thema rausgreifen, das mir auf dem Herzen brennt. Wer mehr wissen will, ich habe hinten unsere Zeitschrift hingelegt, da hinten auf dem Tisch. Könnt euch gerne bedienen und das mitnehmen und dann ein bisschen mehr lesen, was so bei uns läuft. Ich habe euch einige Bilder mitgebracht aus Armenien. Ich bin gerade in der vorletzten Woche in Armenien gewesen und bin frisch zurückgekommen. Und Hintergrund meiner Reise war diese riesige Flüchtlingskatastrophe, die sich dort abgespielt hat. Und da möchte ich euch gerne so ein bisschen mit hineinnehmen. Symbolhaft dafür steht dieses Bild. Eine Großmutter und ihre Enkelin, die aus Bergkarabach geflohen ist und die Zuflucht gefunden hat auf einem, der mit dem LKW dort rausgefahren ist und die einfach die Sachen draufschmeißen konnte. Sieht aus wie Müll fast, ne? Aber das sind eigentlich so Habseligkeiten von verschiedenen Leuten, die dort fliehen mussten. Ich möchte euch nicht die ganzen politischen Hintergründe und die lange Geschichte um diesen Konflikt erzählen, darum geht mir es überhaupt nicht heute Morgen. Vielleicht nur so, dass man so ganz rudimentär ein bisschen versteht, der Hintergrund ist, dass dieses Gebiet Bergkarabach völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, aber dass dort eben Armenier gewohnt haben, die ja eine christliche Tradition haben von ihrem Hintergrund her. Und es gab 2020 einen Krieg um dieses Gebiet, wo viele, vor allem junge Männer, gefallen sind. Und dann hat es im vergangenen Jahr für 9 Monate seit neun Monaten eine ganz lange Blockade dieses Gebietes gegeben von Aserbaidschan, wo die Leute angefangen haben, wirklich zu hungern, die Armenier, die in diesem Gebiet gewohnt haben und sich auch weitgehend dort selbst verwaltet haben. Mit ganz schlimmen Drohungen auch, wartet nur, was passiert, wenn wir kommen. Und am 19. September in diesem Jahr war es dann soweit, dass Aserbaidschan dieses Gebiet angegriffen und überrollt hat und dass eigentlich die komplette Bevölkerung dort, alle Armenier, geflohen sind Richtung Armenien, weil sie das Schlimmste befürchtet haben, was mit ihnen passiert. Hals über Kopf, viele, vor allem in den Dörfern, hatten die kaum Zeit, irgendwie die Sachen zusammenzupacken. Viele waren 3-4 Tage auf der Flucht nach Armenien und es sind also über 100.000 Menschen, praktisch die gesamte armenische Bevölkerung in diesem Gebiet geflohen und sie haben ihre Heimat und alles verloren. Ich habe vorhin auf der Folie, da hat man auch so ein paar Kirchen und Klöster gesehen, da gibt es eine jahrhundertealte christliche Tradition in diesem Gebiet, das ist alles vorbei. Und eigentlich niemand rechnet mehr damit, dass die Menschen dorthin zurück können. Das ist die Situation, die sich dort abgespielt hat. Und man muss wissen, Armenien ist ein armes Land. Da gibt es auch unter der normalen Bevölkerung viele, die in Containern oder sehr baufälligen Wohnungen wohnen. Das ist für Armenien eine Riesenherausforderung. Und alle kümmern sich nun darum, wie kann man diese Flüchtlinge irgendwie auffangen und unterbringen. Vielleicht erinnern sich ein paar vor 4 Jahren oder so, war ich mal mit Nara aus Armenien hier in der Gemeinde. Die arbeitet in so einem Haus, wo normalerweise junge Frauen unterkommen, in schwierigen Lebenssituationen für eine Zeit lang dort wohnen können, begleitet werden und dann zurückgehen und ins Leben entlassen werden. Und einfach mal einen Eindruck in diesem Haus, das begrenzt ist von seiner Kapazität, hat man 3 Flüchtlingsfamilien aufgenommen. Hier eine Familie. Da ist ein Teil, die Familie ist eigentlich 2020, als der Krieg um Bergkarabach schon mal war, nach Armenien geflohen. Und dann ist der Vater, die Mutter und 2 der Kinder noch mal nach Bergkarabach, um Dinge zu erledigen. Und 2 der Kinder sind bei den Großeltern in Armenien geblieben und dann hat die Blockade begonnen. Und die Oma war 9 Monate eigentlich mit den 2 Kindern allein da, war wie aufgelöst. Die konnten schlichtweg 9 Monate nicht zurückkommen nach Armenien und sie musste allein für die 2 Kinder sorgen und war wirklich der Verzweiflung nahe, was wird überhaupt, können die überhaupt irgendwann wieder rauskommen? Und gerade als der Angriff jetzt losging im September, war sie voller Sorge und Gott sei Dank, Gott hat Gebet erhört, die Familie ist jetzt wieder vereint. Sie haben natürlich ja, auch alles verloren, aber sie sind lebend dort rausgekommen und die Familie ist wieder vereint. Wir haben eine zweite Partnerorganisation in Armenien, die ist auch etwas größer, die versorgt im Moment so etwa 160 Flüchtlingsfamilien. Hier sehen wir ein Bild rechts, ja, da sind Freiwillige am Packen im Lager, Lebensmittelpakete. Es ging jetzt natürlich darum, erstmal die Flüchtlinge irgendwie notdürftig zu versorgen. Die Regierung in Armenien hat eine Strategie, dass sie gesagt hat, wir haben sowieso eine Zentralisierung in der Hauptstadt Jerewan. Alle wollen in die Hauptstadt und auf dem Land stehen ganz viele Häuser leer und zerfallen. Wir siedeln die Flüchtlinge draußen auf dem Land an, in den Dörfern, nicht in der Hauptstadt. Und deswegen sind jetzt fast alle Geflüchteten weit draußen in den Dörfern, oft in sehr Häusern, die zum Teil Jahre leer gestanden haben, wo man sie einfach mal untergebracht hat. Die Bürgermeister haben geguckt, welche Häuser stehen seit Jahren leer. Da bringen wir die erstmal unter und dann klären wir, wem das Haus eigentlich gehört und wie das langfristig zu laufen hat. Das war die Lösung, die man gefunden hat. Ja, jetzt möchte ich auch einfach beispielhaft einfach einige Bilder zeigen, einige Gesichter, dass man einfach sieht, hinter diesen trockenen Fakten stehen einfach ganz konkrete Menschen, die es sehr schwer getroffen hat. Ich habe die Erlaubnis, die Bilder zu zeigen. Ich werde keine Namen aber nennen. Hier eine Familie, die wir besucht haben. Ich habe mal hingeschrieben, mit dem Leben davongekommen. 11 Personen in einem Wagen. Es sind Großeltern, Eltern und 7 Kinder, die in diesem, unten sieht man diesen Kleinbus, in dem sie 3 Tage unterwegs waren, aus dem Dorf in Bergkarabach bis nach Armenien. Und ich habe geschrieben, im Leben davongekommen. Der Vater war beim Militär in Bergkarabach in einem Grenzposten eingesetzt und er hat uns erzählt, wir waren 9 Mann, die dort immer waren an diesem Grenzposten und 4 von uns sind mit dem Leben davongekommen an diesem Angriff im September. Und die Familie ist natürlich froh und glücklich, dass sie ihren Vater noch hat. Aber ja, andere Familien hat es getroffen. Das sind die Schicksale. Rechts das Bild von den jüngeren Mädels der Familie. Das eine Spielzeug, das sie schnell greifen konnten und mitnehmen konnten bei ihrer Flucht, war die große Puppe von der Jüngsten in der Familie. Und die wird wie ein Heiligtum allen gezeigt. Wir haben etwas mitnehmen können. Aber im Grunde genommen ist es tragisch, was dahinter steht. Eine weitere Familie draußen auf dem Land. Links sehen wir die Mutter. Rechts, das ist Anna von unserer Partnerorganisation. Sie haben Familie, hat 9 Kinder. Der Vater und der älteste Sohn sind nicht auf dem Bild, weil die waren schon unterwegs. Da hatte jemand gesagt, ich habe ein bisschen Arbeit für euch, da könnt ihr euch ein bisschen was verdienen. Deswegen waren die an diesem Tag schon unterwegs. Und ihr seht rechts so ein bisschen die Verhältnisse, also kein fließend Wasser im Haus, sondern jetzt auch den Winter durch, das Wasser gibt's eben draußen. Hier nochmal ein Blick in das Haus. Rechts sehen wir, wie gekocht wird. Es ist einfach eine Gasflasche mit einem kleinen Brenner drauf. Und dann wird hier, ich glaube, Kartoffeln sind es hier, Kartoffelschnitzchen, die hier gekocht werden. Also sehr, sehr einfache Verhältnisse. Aber sie haben zumindest mal ein Dach über dem Kopf fürs Erste. Das sind die Kinder der Familie, die mittleren Kinder. Einfach mal ein paar Gesichter auch zu zeigen. Die Kinder gehen schon in die Schule dort im Dorf. Aber wenn man nachfragt, die sind nicht wirklich angekommen. Also die haben alles andere im Kopf. Die sind nicht wirklich da. Das ist was man allgemein merkt. Die Menschen sind kaum fähig, über das zu sprechen, was sie erlebt haben, weil das alles noch so frisch ist. Und das wird sicherlich auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Da muss viel auch an psychologischer Hilfe geleistet werden. Eine weitere Familie. Familie M mit 5 Kindern. Links sehen wir die Mutter, ist noch relativ jung. In der Mitte die Großmutter und die hat ihren Mann, also den Großvater der Familie, bei einer Explosion jetzt im September verloren. Und sie hatten nicht mal die Möglichkeit, irgendwie eine Trauerfeier zu organisieren oder sonst was oder ihn gescheit zu beerdigen, sondern mussten einfach fliehen. Und ganz links unten rechts, das jüngste Kind der Familie ist schon in der Republik Armenien geboren. Also Tod und Leben liegt ganz nah beieinander und man muss sich vorstellen, umgekehrt bedeutet das natürlich, dass die Mutter hochschwanger all das erlebt hat, dass ihr Vater gestorben ist, dass sie auf die Flucht gehen musste. Ja, dann sieht man auf den Bildern auch das, was sehr beliebt ist, dort wo es Strom gibt in den Häusern, schlichtweg so ganz einfache Elektroheizer oder Wasserkocher, das sorgt einfach mal dafür, dass man es ein bisschen warm haben kann, sich was Warmes machen kann, ist natürlich nicht die riesen dauerhafte Lösung, Aber es ist einfach eine erste Hilfe, die jetzt einfach mal im Moment geleistet werden kann. Und dann auch nochmal beispielhaft die Vierjährige, das ist ein Mädchen aus dieser Familie, die hat aufgehört zu sprechen im November, als diese Angriffe losgingen, war normal in der Sprachentwicklung und jetzt kommt manchmal noch ein Wort raus. Ich möchte es beispielhaft einfach zeigen, viele traumatisierte Menschen, die kaum fähig sind zu verarbeiten im Moment, was dort passiert ist. Und dann auch nochmal symbolhaft dieses Bild zum Schluss. Hier sehen wir nochmal diese Großmutter und ihre Enkelin. Und die Anna hat die beiden fotografiert während der Flucht an der Grenze von Aserbaidschan zu Armenien und hat danach gesagt, über Facebook gesucht, weiß jemand, wo die eigentlich, sind die irgendwo untergekommen? Was ist aus denen eigentlich geworden? Ich habe da ein Bild von denen geschossen, aber ich wüsste eigentlich gerne, wo die sind und ob es ihnen gut geht. Und tatsächlich, die Welt ist dann manchmal klein, hat sie ausfindig machen können und sie dann auch besuchen können und sich vergewissen, dass sie gut jetzt erstmal untergekommen sind. Es ist also steht auch symbolhaft dafür, eine Ersthilfe ist geleistet mit einfach Soforthilfe. Das wird über den Winter weitergeführt werden müssen und was dann folgen muss, wofür wir auch Geld sammeln, worüber wir planen mit unserer Partnerorganisation, sind eigentlich die drei Punkte, die hier stehen. Das muss dauerhaft geklärt werden, wo können die Leute dauerhaft wohnen, können sie in den Häusern bleiben, wo sie jetzt sind, müssen sie woanders hin, wo können sie sich überhaupt vorstellen zu leben, all das ist im Moment noch sehr vage. Also die Wohnfrage muss geklärt werden, es müssen Arbeitsplätze geschaffen werden, dass sie ein Einkommen haben als Familie. Und dann, was ganz dringend auch notwendig ist, ist psychologische Hilfe, die in vielen Fällen geleistet werden muss. Ja, ich danke euch als Gemeinde immer wieder für euer, ja, dass ich das so mit hineinbringen darf in euren Gottesdienst, das, was uns auf dem Herzen liegt. Danke euch für eure Unterstützung und euer Gebet. Was mir Anna und auch ihr Mann Baru vor allem immer wieder sagt von unserer Partnerorganisation, betet für diese Menschen. Aber bitte betet einfach auch für uns als Volk um Erweckung. Wir sind ein Volk mit so langer christlicher Tradition. Und doch, naja, es ist ähnlich wie bei uns. Wir haben auch eine lange christliche Tradition in Deutschland. Und er sagt, und doch setzen wir nicht wirklich unser Vertrauen auf Gott. Und er sagt, wir sind in so einer hoffnungslosen Situation. Jederzeit kann ein weiterer Angriff erfolgen. Wir haben eigentlich niemanden, der uns schützt. Und mein einer Wunsch und mein Gebetsanliegen, und bitte betet mit dafür, ist, dass in dieser Situation unser Volk wirklich umkehrt zu Gott und dass viele sich an den wenden, den wir eigentlich als Herrn unseres Volkes auch einmal ausgerufen haben. Ja, unser Herr Jesus Christus, lasst uns dafür beten. Ja, Jonas hat vorgeschlagen, dass ich einfach kurz die Möglichkeit gebe, dass vielleicht zwei oder drei das kurz aufgreifen und mit uns beten. Vielen Dank. Und ich möchte die Mitarbeiter segnen in deinem Namen, die immer wieder unterwegs sind, Baru und Anna und Ashot und Nara und all die anderen. Danke für ihren Dienst. Bewahr du sie äußerlich, innerlich. Und du siehst, wie schwer das manchmal ist, diese Besuche zu machen und das rechte Wort zu finden. Und da bitte ich dich einfach um deinen Geist, dass du Worte hineinsprichst, in ihr Herz hineinlegst, dass sie weitergeben können, um wirklich Heilung und Trost von dir her zu schenken. Und danke jetzt auch, dass wir auf dein Wort hören dürfen. Danke für dein Wort, das uns immer wieder anspricht und das uns ja manchmal irritiert und herausfordert, aber das einfach gut und heilsam ist. Und darum möchte ich dich jetzt auch bitten, dass du uns dein Wort aufschließt und dass du zu uns redest durch deinen Geist. Amen. Ja, vielen Dank. Ich habe euch einen Bibeltext heute Morgen mitgebracht, den die meisten von euch gut kennen werden. Markus 1, Vers 16 bis 20. Ich lese ihn zu Beginn einfach einmal vor. Als Jesus aber am Galiläischen Meer, das ist der See Genezareth ist hier gemeint, als Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort, ihm nach. Es ist eigentlich eine ziemlich krasse Begebenheit, die Markus uns hier schildert. Das Problem ist, glaube ich, dass die Geschichte so bekannt ist, dass uns das gar nicht mehr so richtig auffällt, wie krass das eigentlich ist. Da kommt ein Mann und ruft zwei Leute oder vier Leute bei der Arbeit und die gehen einfach mit. Vielleicht fällt uns das leichter, uns das zu vergegenwärtigen, wie krass das ist, wenn wir mal versuchen, das in heute zu übertragen. Stellt euch vor, irgendein Familienbetrieb, statt Zebedäus und Söhne, vielleicht Müller und Söhne, keine Ahnung. Denkt mal an irgendeinen Familienbetrieb, den ihr kennt, hier in Jettingen, Nagold, Herrenberg, irgendwo in der Gegend.
Müller passt,
gut. Ich bin nicht informiert, aber stellt euch mal einen Betrieb vor. Zwei Brüder, die Arbeit miteinander tragen, fleißige Männer. Dann ist noch der Vater da, Seniorchef, macht jetzt mehr das Büro im fortgeschrittenen Alter. Vielleicht noch ein paar Minijobber in der Buchhaltung. Und dann kommt eines Tages ein Mann rein und man denkt, naja, ein Kunde, der wird irgendeinen Auftrag haben, will irgendwas klären. Und dann schaut er den beiden Männern tief in die Augen und sagt, kommt mit mir. Und ohne, dass sie irgendein weiteres Wort sagen, stehen sie auf von ihrem Schreibtisch oder lassen das Werkzeug fallen, je nachdem, was sie machen, und gehen einfach mit. Und der Seniorchef, Herr Müller, kann nur noch verdutzt hinterher schauen, ja, und überlegt sich vielleicht schon, wie erkläre ich das meiner Frau heute Abend, was da heute an diesem Tag passiert ist. Eine ziemlich krasse Geschichte. Wie kann das sein, dass die einfach alles stehen und liegen lassen, wenn dann ein Fremder kommt und sagt, geht mit mir? Ist schon ziemlich komisch. Da stellen sich ja einige Fragen. Oder vielleicht war Jesus gar kein Fremder für sie? Fragezeichen. Was steckt dahinter? Interessant ist, hier im Markus-Evangelium wird gar nicht mehr berichtet. Die Hintergründe werden hier gar nicht offengelegt. Das bleibt einfach mysteriös. Interessant ist, wenn man mal in die anderen Evangelien reinschaut, es ist ja toll, dass wir vier Evangelien haben. Lukas berichtet uns in seinem Evangelium Kapitel 5 diese Berufung der Jünger sehr viel ausführlicher. Und da merkt man, wenn man mal nachliest bei Lukas, Jesus hat noch mehr mit ihnen gesprochen, da ist was passiert, Petrus hat was erlebt, da steckt eine ganze Geschichte dahinter. Noch interessanter ist das Johannesevangelium, das in Kapitel 1 beschreibt, diese Story hier hatte, die hatte eine Vorgeschichte. Bei Johannes lesen wir in Kapitel 1 dieser Andreas, um den es hier geht. Der war vorher schon mit Johannes dem Täufer unterwegs. Er war ein Jünger Johannes des Täufers. Und Johannes selbst hat zu ihm gesagt, dieser Mann, Jesus von Nazareth, er ist das Lamm Gottes. Er ist der versprochene Retter. Das hat Andreas schon gewusst. Und Johannes beschreibt in seinem Evangelium, dass Andreas dann Jesus hinterhergegangen ist, dass er einen ganzen Tag mit ihm verbracht hat und dass er dann auch seinen Bruder Simon zu Jesus gebracht hat und dass Jesus mit ihm gesprochen hat und ihm schon dort den Namen Petrus gegeben hat. Also das Ganze hier, was Markus schildert, was sehr mysteriös klingt, ohne Zusammenhang, hat eine lange Vorgeschichte. Und diese Männer dort am See Genezareth, die haben gewusst, die haben das schon gehört. Dieser Jesus ist der Messias, er ist der versprochene Retter von Gott. Stellt sich jetzt nur die Frage, ja, wenn es so eine lange Vorgeschichte gibt und da noch mehr zu erzählen ist, warum macht Markus das nicht? Hat er es vielleicht gar nicht gewusst, als er sein Evangelium aufgeschrieben hat? Die altkirchliche Tradition sagt, dass der Markus, Johannes Markus, der das Evangelium aufgeschrieben hat, ein enger Begleiter und Mitarbeiter von Petrus war, der ihn auch auf seinen Reisen übersetzt hat zum Teil. Der hat ganz gewiss die ganze Story von Petrus gekannt. Der hat gewusst, was im ersten Jüngerkreis passiert ist. Also, wenn er es hier nicht schreibt, dann macht er es wahrscheinlich absichtlich. Nur warum? Interessant ist, dass es eigentlich sogar noch weiter geht, als dass er viele Details weglässt. Man hat den Eindruck, wenn man die Geschichte liest, er lässt eigentlich alles weg, was man weglassen kann. Er reduziert die komplette Berufungsgeschichte von vier Jüngern auf ein paar ganz wenige Sätze. Das sind ja wirklich nur fast parallel, diese beiden Erzählungen, ganz, ganz kurz komprimiert. Ich denke, der Hintergrund ist, dass Markus einmal alles weglassen wollte, um seinen seinen ersten Lesern, römische Leser waren das wahrscheinlich, die das Evangelium gelesen haben, und auch den späteren Lesern wie uns einmal deutlich machen wollte an dieser Geschichte dieser ersten Jünger, die berufen wurden, was ist eigentlich der Kern von dem Ganzen? Nicht, was ist alles passiert und was war das Besondere bei Petrus, sondern was ist das Allgemeine? Was bedeutet ein Jünger Jesu sein, in die Jüngerschaft Jesu berufen werden? Das will er mal komprimieren und deutlich machen, und das macht er, indem er das wirklich komprimiert auf das Allerwichtigste. Mit dem Wort Jünger sind ja nicht nur die späteren 12 Apostel gemeint, mit dem Wort Jünger sind eigentlich alle gemeint, die Jesus nachfolgen. Jesus sagt nach seiner Auferstehung, macht zu Jüngern alle Völker. Und wir wissen, dass die erste Gemeinde in Jerusalem, lange bevor man das Wort Christen gebraucht hat, dass man einfach von den Jüngern gesprochen hat, und man hat alle gemeint, die dort zu dieser ersten Gemeinde gehören. Wir dürfen diese Geschichte also auch für uns hören heute Morgen. Und ich möchte es mal so platt sagen, egal ob du relativ neu dabei bist oder ein ganz alter Hase im Glauben, hören wir doch heute Morgen einmal hin. Was sind die Grundlagen? Das, was man nicht weglassen kann, wenn es darum geht, ein Jünger Jesu zu sein. Grundlagen der Jüngerschaft, so habe ich das heute Morgen einmal überschrieben. Schauen wir noch mal in den Text, Vers 16. Als Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer werfen. Und dann bei Jakobus und Johannes heißt es ähnlich, als Jesus weiterging, sah er Johannes und Jakobus. Jesus sieht diese Männer, wie sie ihre Netze ins Meer werfen. Also er sieht sie bei ihrer Arbeit, bei dem, wo sie im Moment gerade dran waren. Das ist ein erster Punkt. Jesus sieht dich. Jesus sieht die Männer bei dem, wo sie gerade dran sind. Ich möchte mal die Frage stellen, wo bist du gerade dran in deinem Leben? Was beschäftigt dich jetzt gerade? In diesen Tagen, in dieser Woche. Wo bist du dran? Jesus sieht all das. Jesus sieht, was dich beschäftigt in der Familie, beruflich. Und Jesus, wenn er das sieht, dann ist es ihm nicht egal, sondern er nimmt all das wahr, er nimmt all das ernst und er kümmert sich auch. Er sieht deine Situation, aber er sieht nicht nur deine Situation, er sieht dich als Person, weil du ihm wichtig bist. Und was tut Jesus jetzt? Wie gesagt, Lukas in seinem Evangelium berichtet noch mehr. Er sagt, wie Jesus dann dafür sorgt, die Jünger hatten die ganze Nacht nichts gefangen, dass sie Fische fangen. Er kümmert sich um ihre Lebenssituation, dass sie keine Fische zum Verkaufen hatten. All das lässt Markus weg und er beschränkt sich wieder nur auf das Allerwichtigste. Was tut Jesus? Jesus sieht sie und dann Jesus ruft sie. Jesus ruft diese Männer, ich möchte es heute Morgen mal so formulieren, zu einer neuen Art zu leben. So möchte ich das mal bezeichnen. Wer zu Jesus gehören will, den ruft er in eine neue Art zu leben. Was macht diese neue Art zu leben aus? Ja, die Bibel ist ziemlich dick, da steht eine ganze Menge drin, was dieses Leben mit Jesus ausmacht. Aber was ist das Entscheidende, der Kern? Markus macht das Wichtigste hier wieder ganz knapp. Jesus sagt, kommt her, mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich habe mal so versucht, den Text einigermaßen wörtlich zu übersetzen. Kommt her, mir nach. Jesus ruft dich zu sich in eine Beziehung. Jesus sagt, kommt her zu mir. Das Entscheidende an dieser neuen Art zu leben mit Jesus als Jünger Jesu ist, es ist Leben gemeinsam mit Jesus Christus. Berufen sein als Jünger Jesu heißt nicht zuerst, irgendetwas hinter sich zu lassen, heißt nicht zuerst, irgendeinen bestimmten Auftrag zu haben, sondern Berufung als Jünger Jesu bedeutet zunächst mal, und das ist der Kern, Leben gemeinsam mit Jesus Christus, dass er Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens wird, die Quelle, aus der wir leben, aus der wir all das bekommen, was wir brauchen, Vergebung, Kraft, Mut, Ermutigung, Trost. Diese neue Art zu leben als Jünger Jesu bedeutet, Jesus und ich, das gehört jetzt untrennbar zusammen. Das ist der Kern. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns immer wieder auch Zeit nehmen, uns zurückbesinnen auf diesen Kern. Darum geht's. Zeit nehmen. Mit Jesus reden, auf ihn hören. Tag für Tag. Das ist das Zentrum. Leben gemeinsam mit Jesus. Und dann das Zweite, Jesus ruft auf einen Weg. Er sagt ja nicht, kommt her zu mir und wir bleiben jetzt hier am Strand des See Genezareth sitzen, sondern er sagt, kommt mit, ich gehe voraus und ihr dürft mitkommen und mit mir etwas erleben auf einem Weg, der heute beginnt und der jeden Tag eures Lebens weitergeht. Das Wort Jünger, das die Bibel gebraucht, heißt eigentlich, wenn man es richtig übersetzt, Schüler oder Auszubildender. Da geht es darum, dass etwas im Gange war zwischen Jesus und diesen Männern. Die Jünger haben Tag für Tag immer wieder neue Erfahrungen mit Jesus gemacht. Sie haben sich mit Jesus unterhalten. Sie haben Jesus beobachtet, von ihm gelernt, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Manches haben die Jünger erst nach und nach verstanden und Jesus musste nochmal nachschärfen. Sie haben es nicht gleich kapiert. Manchmal hat Jesus ihnen Aufträge gegeben, was sie tun sollten. Manchmal sind sie in alte Muster zurückgefallen, aber Jesus hat nicht aufgegeben. Er war mit ihnen unterwegs, Tag für Tag. Und das nicht nur in dieser Anfangszeit. Jüngerschaft war nicht nur für diese Männer diese 2-3 Jahre, sondern Jüngerschaft ging weiter, auch nach Jesu Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, der mit uns unterwegs ist, der uns lehrt, so wie Jesus das damals mit den Jüngern getan hat. Jünger Jesu sein bedeutet, mit Jesus unterwegs sein, ihm hinterher. Was mir wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Jünger sein ist nicht so ein fester Status, das bin ich jetzt und Haken dahinter und dann muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Je nachdem, aus welcher Kirche oder Frömmigkeitsrichtung man kommt, kriegt es dann unterschiedliche Namen. Ne? So, Christ sein, naja gut, ich bin halt getauft, von daher Christ sein, Haken hinter, ich bin ja Christ. In unseren Kreisen würde es vielleicht eher heißen, naja, bekehrt, Haken hinter, das ist es, ich bin jetzt Christ. Jüngerschaft bedeutet, das ist natürlich der Anfang unserer Bekehrung, aber Jüngerschaft bedeutet ein Weg, mit Jesus unterwegs sein. Das ist was Dynamisches. Ein Weg mit immer wieder neuen Stationen. Jesus lädt uns ein, gespannt in jeden neuen Tag zu gehen, bewusst unsere Augen, Ohren aufzumachen. Wo geht Jesus heute hin? Wo geht er heute mit mir hin? Was macht Jesus heute? Was kann ich heute lernen von ihm? Wir haben ja manchmal die Tendenz als Menschen, dass wir nicht im Heute leben, sondern entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Es gibt allgemein bei älteren Menschen die Tendenz, sehr stark in der Vergangenheit zu leben. Und vielleicht gibt es auch so ein christliches in der Vergangenheit leben. Damals, als ich jung war, als ich frisch zum Glauben gekommen war, was habe ich damals mit Jesus erlebt? Weißt du noch, damals, Erweckungszeit, als Leute geheilt wurden, zum Glauben kamen. Damals, Leben mit Jesus. Aber was ist heute? Jesus ist doch heute mit dir unterwegs. Und es gibt die umgekehrte Tendenz, das entdecke ich bei mir manchmal, dass man immer irgendwie so ein Stück weit in der Zukunft lebt. Wenn erst das und das ist, dann geht's richtig los. Vielleicht als Jugendlicher, wenn ich mal mit der Schule fertig bin und erwachsen bin, wenn ich meinen Beruf fertig habe, Führerschein habe, wenn ich mal meinen Partner fürs Leben gefunden habe, wenn ich mal Familie habe, Kinder, wenn ich diesen und jenen Karriereschritt gemacht habe, ein Häuschen habe und man schaut immer so nach vorne und wartet auf das Leben und irgendwann schlägt es um und dann fängt man an so zu reden, ja, wenn ich erst mal im Ruhestand bin, dann gibt ja diesen schönen Satz, das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund gestorben. Ne? Gibt's diesen Satz. Ja. Also man schaut immer so nach vorne, das Leben kommt irgendwann. Und dann stellt man vielleicht irgendwann fest, während ich die ganze Zeit auf das Leben gewartet habe, ist das Leben vorbeigegangen. Leben ist heute. Und das ist die Chance für Menschen, die mit Jesus leben, dass wir das verstehen, dass das Leben mit Jesus, das Jüngersein heute ist. Nicht einfach nur irgendwo in der Vergangenheit und nicht einfach nur irgendwo in der Zukunft. Heute, im ganz normalen Alltag, morgen früh am Montag, im ganz normalen Alltag, wo gar nicht so viel Spektakuläres vielleicht passiert. Es ist der Tag, an dem du jünger bist. Der Tag, an dem Jesus mit dir unterwegs ist. Der Tag, an dem es Erfahrungen zu machen geht, an dem es Dinge zu lernen gibt. Gehen wir doch mit Jesus so in jeden neuen Tag. Erwartungsvoll, weil Jesus dabei ist, kriegt jeder Tag eine Würde und eine Bedeutung. Und dann kommt hier noch ein weiterer Aspekt vor. Jesus ruft dich zu einer Aufgabe. Jesus sagt Simon und Andreas ganz klar auch Ein Hintergrund dieser Berufung: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Für die Männer am See Genezareth war das ganz klar, wie das gemeint ist, so wie sich bisher alles um Fische gedreht hat in ihrem Leben, wie man die fängt und wie man die verkauft und wie man die Netze. Es ging immer um Fische. So geht es jetzt um Menschen. Als Jünger Jesu wollen wir Menschen im Blick haben. Es geht nicht zuerst um Gebäude und Visionen und Strukturen. Es geht um Menschen. Wir wollen Menschen im Blick haben, wir wollen ihr Bestes im Blick haben, wir wollen sie für Gott und für diese neue Art zu leben begeistern und gewinnen. Von Anfang an gehört das unverzichtbar zum Jüngersein. Gott will ja nicht nur uns als seine Nachfolger, er möchte alle. Er hat Pläne für diese ganze Welt, für alle Menschen, die von ihm geliebt sind. Seine Absichten setzt er nicht senkrecht von oben herab durch, sondern er tut es eben durch Menschen, durch seine Jünger, durch dich und durch mich. Er will es durch unser Leben hindurch tun, in seiner Liebe den Menschen begegnen. Ist ja ganz interessant, diese Begebenheit steht in Markus Kapitel 1, also ganz am Anfang des Evangeliums. Als Jesus mit seiner öffentlichen Wirksamkeit begonnen hat, da war das der erste Schritt. Er wollte nicht öffentlich wirksam sein ohne ganz konkrete Menschen, durch die er wirken wollte und durch die er dann auch sein Werk fortsetzen wollte. Von Anfang an beruft er Menschen. Er möchte durch uns seine Liebe zu den Menschen bringen. Jünger Jesus sein bedeutet, Gott will durch dich anderen Menschen begegnen. Klar, nicht jeder wird ein Apostel, aber Gott gebraucht jeden. Jeden anders, aber er will jeden gebrauchen. Er will auch durch dich wirken. Und was ich hier schön finde, es ist hier in diesem Text eigentlich nicht als Forderung formuliert. Du musst aber Menschenfischer sein. Denk dran, wie viele Fische waren es denn in der vergangenen Woche? Wie viele Menschen hast du denn gefischt vergangene Woche? Ne? Es ist nicht so eine Forderung, die aufgestellt wird. Also 4 bis 6 Stunden Straßenevangelisation jede Woche, sonst kriegst du eine Einladung zur Gemeindeleitung und dann reden wir mal ein ernstes Wort. Das ist ganz anders formuliert hier. Jesus geht es ganz anders an. Er sagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und er sagt das zu diesen einfachen Männern vom See Genezareth. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, wie viel die versagt haben am Anfang, wie viel sie am Anfang nicht kapiert haben, wie geduldig Jesus mit ihnen sein musste. Und wir sehen aber auch, dass er seine Verheißung wahrgemacht hat. Er hat sie zu Menschenfischern gemacht. Er hat durch diese einfachen Männer und durch seine Nachfolger, er hat durch die frühe Gemeinde, er hat das Römische Reich durchgewirbelt. Das Evangelium hat sich verbreitet in der ganzen damaligen Welt durch diese einfachen, schwachen Menschen. Und ich denke, das ist auch etwas Wunderbares, wenn Gott uns das zuspricht. Ich möchte dich zu einem Menschenfischer machen. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen, wenn du Tag für Tag mit mir unterwegs bist. Und seien wir doch mal gespannt, wenn wir morgens in den Tag gehen. Man fühlt sich ja nicht, also ich bin so ein Mensch, ich brauche morgens immer so ein bisschen, bis ich so richtig im Tag drin bin, und ich stehe durchaus öfter mal morgens auf aus dem Bett und denke so, du meine Güte. Aber dann darf ich doch beten, Herr, ich weiß nicht wie, aber ich möchte heute gespannt sein, wie du durch mich wirken kannst, so wie ich mich jetzt fühle, so wie ich in diesen Tag gehe, mit dem, was mich beschäftigt. Ich möchte gespannt sein, wie du mich heute gebrauchst. Als ein Segen für andere Menschen. Lass dir was einfallen. Gehen wir gespannt mit ihm in jeden Tag. Er möchte durch uns andere Menschen segnen und ihnen begegnen. Ja, und dann berichtet Markus noch von der Reaktion der ersten Jünger. Vers 18. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Oder dann bei Jakobus und Johannes. Sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und gingen fort, ihm nach. Das ist die Reaktion auf diesen Ruf Jesu. Sie folgen Jesus nach. Das Entscheidende ist, sie tun das, wovon wir jetzt gesprochen haben. Sie folgen diesem Ruf und gehen Jesus hinterher. Und dann werden in diesem Text noch 2 Aspekte angedeutet, die dazugehören, womit es häufig beginnt, wenn du Jesus nachfolgen willst. 2 konkrete Dinge. Das erste ist loslassen. Bei den Fischern Simon und Andreas heißt es, sie verließen ihre Netze. Und bei Jakobus und Johannes, sie ließen ihren Vater im Boot. Was sind das für Dinge, die sie da zurücklassen? Mit ganz wenigen Worten deutet Markus hier die Dinge an, die uns als Menschen Identität und Sicherheit geben. Unser Beruf, das, was wir gelernt haben, was wir können, unser Einkommen, unseren Besitz, unsere Familie, unsere engsten Beziehungen. Markus sagt, sie ließen all das los und folgten Jesus nach. Und bei diesen ersten Jüngern damals hieß das auch wortwörtlich, dass sie tatsächlich ihren Beruf und ihre Familie zurückgelassen haben. Diese vier gehörten ja dann auch zu dem Kreis der späteren 12 Apostel. Wir wissen aber natürlich auch, dass Jesus selbst in dieser Anfangszeit nicht von allen Menschen das wortwörtlich so erwartet hat, dass sie ihre Familie verlassen haben, ihre Arbeit hinter sich gelassen haben. Zu manchen hat er auch gesagt, gehe zurück in deine Familie, dort, wo du herkommst. Und es gab in der Gemeinde Jesu aller Zeiten immer ganz unterschiedliche Ausprägungen dieser Berufung, Jesus nachzufolgen. Die eine geht als Missionarin nach Asien oder Südamerika und folgt Jesus nach. Der andere bleibt in seiner Heimatstadt ein Leben lang und folgt dort Jesus nach. Der eine wird Pastor und folgt Jesus nach. Die andere wird Physiotherapeutin oder Lehrerin und folgt Jesus nach. Die Umstände können variieren und auch innerhalb eines Lebens manchmal. Ich finde das interessant, selbst so ein Vollblutmissionar wie Paulus hat zeitweise wieder seinen Lebensunterhalt dann mit seinem Handwerk auch verdient, zeitweise. Oder auch hier, ich habe gesagt, die lassen ihre ganze Familie zurück, die Jünger, aber wenn man mal genau hinschaut, Jesus ruft ja zwei Brüderpaare, die hatten jemand sehr Vertrautes direkt an ihrer Seite, der mitgegangen ist. Und wahrscheinlich haben die sich auch gekannt untereinander am See Genezareth, waren Kumpels, diese vier. Diese genauen Umstände können variieren. Worum geht es also im Kern? Das, was auf alle Jünger Jesu zutrifft. Ich denke, zu dieser neuen Art, als Jünger Jesu zu leben, gehört eben, dass wir das ein Stück weit loslassen, worüber wir uns bisher definiert haben, was unsere Sicherheit war. Und dass wir stattdessen Jesus zum Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens machen. Er ist das, was uns Identität und Sicherheit gibt. Es ist nicht unser Beruf, es ist nicht unser Können. Es ist nicht unser Besitz, es ist nicht unsere Herkunft, es ist nicht unsere Familie. All das ist schön, wenn wir das haben und wenn uns das Sicherheit gibt. Aber es kann doch nicht unsere letzte Sicherheit sein. Ihr habt die Bilder von den Flüchtlingen gesehen. All das sind Dinge, die können wir verlieren. All das sind Dinge, die kann man verlieren. Beruf, Menschen, Gesundheit, Heimat. Das kann nicht unsere letzte Sicherheit sein, so schön und wichtig diese Dinge sein. Unsere letzte Sicherheit, die uns bestimmt, was uns definiert, ist Jesus Christus. Und von ihm her und von seiner Art zu leben ordnen sich dann auch all die anderen Fragen. Ob es besser ist, dies oder jenes zu tun, da oder dort zu wohnen, dies oder jenes zu machen, so oder so zu leben, das ist dann eine Sache der persönlichen Berufung, wie Gott jeden Einzelnen von uns dann im Laufe unseres Lebens führt. Aber zu diesem Leben als Jünger gehört immer wieder auch dazu, Dinge loszulassen, weil sie nicht dran sind oder weil sie vielleicht auch nicht mehr dran sind. Vielleicht manchmal auch Vorstellungen loszulassen, wie wir denken, dass unser Leben sein müsste. Vielleicht auch mal ein Wagnis eingehen, ins Unbekannte aufbrechen, wenn Jesus uns so führt. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass in eurem Leben Schritte dran waren, wo Gott euch geführt hat, wo ihr gar nicht so genau wusstet, oh, was kommt jetzt? Wie wird das? Es kann immer wieder mal zu so einem Punkt kommen, wo Jesus uns ganz konkret auffordert, Dinge loszulassen, hinter uns zu lassen. Das gehört zur Jüngerschaft. Ich möchte euch heute Morgen mal diese Frage stellen und mitgeben. Was gilt es für dich loszulassen? An Dingen, die dich beschäftigen, die dich gefangen halten. Vielleicht Vorstellungen, die ich habe, wie das Leben sein müsste, aber nun mal nicht ist. Wenn Jesus zu dir sagt, komm, folge mir nach. Was ist es, was hält? Was ist der Klotz, der am Fuß ist, der uns zurückhält? Gibt es da etwas, was dran ist, loszulassen? Und dann nennt Markus noch einen zweiten Aspekt, mit dem es beginnt, die Nachfolge. Ich habe den mal überschrieben, loslegen. Vers 18. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Sie legen los und zwar sofort. Interessant ist, schaut das mal nach im Markus-Evangelium. Markus liebt dieses Wort sogleich. Er streut es immer wieder ein in seinem Evangelium. Und er macht deutlich, manchmal gibt es Dinge, die sind eben jetzt dran und nicht irgendwann. Es gibt ja so unterschiedliche Situationen in unserem Leben. Die eine Situation ist die, wir würden gerne loslegen. Gott, jetzt sprich zu mir und dann weiß ich, was dran ist und kann diesen Schritt gehen. Und Gott hat manchmal ungeheuer viel Zeit. Und er lässt uns warten. Und es ist manchmal gar nicht so einfach, Geduld zu lernen, weil wir denken, es müsste doch irgendwie jetzt. Warum hat Gott so viel Zeit? Mir fällt das immer wieder schwer. An manchen Punkten, wo Gott mich Geduld lernen lassen möchte, wo Dinge noch nicht dran sind. Aber darum geht es hier jetzt in dieser Geschichte nicht. Manchmal ist Gottes Stunde eben auch gekommen. Und er macht dir klar, jetzt gilt es, einen Schritt im Vertrauen auf Jesus zu gehen und nicht irgendwann. Vielleicht haben wir Respekt oder Angst vor diesem Schritt, weil Gott uns eben manchmal auch Schritte wagen lässt, wo wir nicht alle Folgen absehen können. Interessant ist jetzt auch hier wieder in diesem Text, was Markus alles weglässt. Mich hätte wahnsinnig interessiert, wie ging es den Jüngern in dieser Situation? Wie ging es Zebedäus in dieser Situation? Was war in dem Moment in ihrem Herz drin? Haben die Jünger gedacht, boah, das ist jetzt eine Entscheidung hier. Wir lassen unseren Vater zurück, der ganze Betrieb. Was wird draus? Was kommt jetzt? Wie ist das mit meiner Familie? Waren solche Gedanken in ihrem Kopf? Oder war es das krasse Gegenteil, dass sie überhaupt nicht an solche Dinge gedacht haben und gesagt haben, der Messias ruft, nichts wie los, Begeisterung, das Abenteuer beginnt. Wir wissen es schlichtweg nicht. Und Markus sagt uns, dass er es weglässt, das ist gar nicht so wichtig. Und ich möchte es heute Morgen auch euch mal so sagen und zusprechen, wie dir es geht, wenn Jesus dich auffordert, einen Schritt zu gehen. Ob du voller Glauben begeistert sagst, los geht's, das Abenteuer beginnt. Oder ob du sagst, boah, das fällt mir ganz schön schwer. Das ist gar nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende, worum es hier in dieser Geschichte geht und was Markus deutlich sagt, ist, sie gehen diesen Schritt. Und sie lassen sich nicht zurückhalten. Manchmal ist ja wirklich auch beides in unserem Herzen. Ich kenne das von mir gleichzeitig. Einerseits, boah, da kommen immer mal wieder so Sorgen, wie wird das, wenn ich dies und jenes mache? Und gleichzeitig spüre ich auch, es gibt doch nichts Besseres, als im Vertrauen auf Jesus loszugehen. Und eigentlich will ich diesen Weg mit ihm gehen, weil das ist doch das, was als tiefe Sehnsucht ganz tief in mir drin ist, in meinem Herzen. Ja, manchmal fühlen wir so und so. Was auch immer in deinem Herzen ist, wie auch immer es in den Jüngern aussah, das Entscheidende ist, im Gehorsam diesen Schritt zu gehen. Ich möchte mit dieser Frage heute Morgen mal schließen, die Predigt. Was hat Gott dir klar gemacht? Gibt es einen Schritt, vielleicht einen kleinen Schritt, den du jetzt wagen sollst? Vielleicht ist es auch ein großer. Was hat Gott dir klar gemacht? Ich möchte sagen, egal ob das leicht fällt oder schwer fällt, wenn Jesus dir etwas klar macht, dann zögere nicht, sondern leg los. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns einlädst und berufst zu diesem Leben mit dir, zu dieser neuen Art zu leben. Und Herr, es ist wunderbar, dass wir an deiner Seite leben dürfen und dass du unser Fundament bist, dass du unser Retter bist und dass du der bist, der mit uns geht, durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen wohnst. Und dass egal, was in unserem Leben passiert, egal, was in dieser Welt passiert, dass wir an deiner Seite leben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zu Zeugen dieser wunderbaren Nachricht auch machst und dass du uns immer wieder diese Kraft schenkst und den Mut schenkst, mit dir aufzubrechen und mit dir loszugehen. Möchte ich bitten für uns alle, für die Herausforderungen, die in dieser Woche auf uns warten, für den Tag morgen ganz konkret, dass du uns vor Augen trittst, dass wir diesen Tag mit dir leben können morgen und diese Woche. Und dass du uns überraschst mit deiner Gegenwart, mit dem, was du tun willst, wie du uns gebrauchen willst, wie du uns stärken willst. Danke, dass du uns nicht allein lässt, jeden Tag unseres Lebens. und darüber hinaus. Danke für deine Gegenwart. Amen.